Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Freitagmittag in Kassel. Die Kunsthochschule präsentiert sich beim jährlichen Rundgang. Eltern irren durch die verschachtelten Gänge auf der Suche nach Raum 1250. Eine Rauminstallation sorgt für angenehme Irritation. Die Künstler in Spee verkaufen Cocktails, Tofu-Stullen und Biowurst vom Fahrradgrill.
Schaut mal bei mir vorbei. Später ist ja Rundgang. Ja? Ich habe ein schönes Bier. Trinkst du Bier?
Ja, gerne.
Ja, dann bist du eingeladen später.
Mittendrin Martin Schmitz, Professor an der Kunsthochschule Kassel. Verleger in Berlin. Spezialgebiet, der Dilettant.
Sollen wir da rausgehen mal? Jetzt gibt es hier eine Tür. Das Geräusch ist sehr typisch für
die Weltsekunden des Dilettantismus. Der Kulturtausendsasser Martin Schmitz. Ein Porträt von Maya-Christin Schönfelder.
Das ist ja der Teil der Hochschule, der sogenannte Nordbau, der von dem Architekten Posenenske gebaut wurde. Mein erstes Erlebnis, ich habe ja 1976 hier angefangen zu studieren. Und das war Oktober. Ich weiß noch genau, da bin ich da hinten Haupteingang rein. Und dann kam einer von vorne dann mal rechts in den Laubengang reingeflüchtet. Und dann war das Lucius Burckhardt. Der hatte ja diese berühmte Frisur, wie so ein Calvinist oder so eine Mönchfrisur ähnlich. Und das hat mich dann gefragt. Fängst du auch an, am Montag zu studieren bei den Architekten? Und dann fragt er mich, ob ich denn wüsste, warum die Gänge hier so schmal sind, diese Laubengänge an der Hochschule hier im Nordbau. Und er sagt, nee, das weiß ich nicht. Dann sagt er, ja, das hat der Herr Posenenske entworfen, damit die Studenten hinter ihm herlaufen wie kleine Entchen.
Am darauf folgenden Montag traf Martin Schmitz seinen neuen Bekannten wieder, als Professor am Pult.
Und er begrüßte uns dann mit den Worten, herzlich willkommen, liebe Studentinnen und Studenten. Ich freue mich, dass ihr da seid und heute Abend seid ihr auch zu einer großen Begrüßungsparty eingeladen. Und da bekommt ihr alle euer Diplom und morgen fangen wir dann an zu studieren.
Lucius Burckhardt wurde sein Lehrer und Mentor. Der Schweizer lehrte ab 1973 an der Gesamthochschule Kassel als Professor für Sozioökonomie urbaner Systeme. Dort entwickelte er eine Lehre von der Ästhetik der Landschaft. Die nannte er Spaziergangswissenschaft. Eine Theorie, die Martin Schmitz heute als Professor in Kassel weiterträgt. Die theoretischen Schriften zur Promenadologie erscheinen im Martin-Schmitz-Verlag.
Also den Begriff Spaziergangswissenschaft nehmen die Akademiker natürlich noch nicht so gerne in den Mund. Und dann heißt es bei den Planern beispielsweise erfahrungsbasiertes Planen. Den Universitätsleuten klingt natürlich der Begriff Spaziergangswissenschaft viel zu unakademisch und man kann ja auch nicht einfach herkommen und eine eigene Wissenschaft gründen, weil wir leben ja schließlich in einem bestimmten wissenschaftlichen Kontext oder Kanon, besser gesagt. Und am Anfang, nach 2006, als das Buch »Warum ist Landschaft schön?« die Spaziergangswissenschaft auf dem Markt war, gab es natürlich eine Menge Presse und auch Anrufe, die natürlich da jetzt irgendwie einen Spaßvogel gewittert haben, Spaziergangswissenschaft. Haha. Den musste man natürlich einerseits erklären, das hat mit Spazierengehen eigentlich nichts zu tun. Es hat auch mit dem richtigen Schuhwerk nichts zu tun. Es ist eine Art Planungswissenschaft oder eine Lehre von der Ästhetik der Landschaft. Und jetzt lacht auf jeden Fall keiner mehr. Jetzt können wir mal hier reingucken. Hier sitzt eine Diplomantin von mir. Und Studentinnen und Studenten, die haben ja hier gemeinsame Arbeitsräume. Also jeder hat, eigentlich nicht jeder, aber viele haben hier einen eigenen Raum. Guten Tag, hallo. Ich bin behütet groß geworden am östlichen Rand des Ruhrgebietes in Hamm-Westfalen und war sicherlich ein schwieriger Schüler. Also die Schulzeit hat mir nicht so gut gefallen damals. Abitur habe ich dann schlussendlich als einziger Junge auf einer Mädchenschule gemacht. Aber das hatte den Vorteil, dass es dort schon eine reformierte Oberstufe gab, die schon einen Leistungskurs zum Beispiel Pädagogik vorgesehen hat. Und das war natürlich noch sehr interessant.
Dass Martin Schmitz zum Studium nach Kassel ging, war der berühmte Zufall auf dem Weg des geringsten Widerstands.
Irgendwo stand ein Artikel über den reformierten Studiengang Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung. Und diese Beschreibung klang so gut, weil, dass ich Architekt werden möchte, das war irgendwie mir nicht so nah. Aber man wusste ja sowieso nicht, was man machen sollte. Und dann sagte der Adolf Winkelmann noch, der Filmemacher aus Dortmund, der hier studiert hat und hier auch die Filmabteilung aufgebaut hatte in den 60er Jahren, also eine Generation vor uns, der sagte, dann geht doch nach Kassel, das ist wie Urlaub. Das liegt natürlich fantastisch hier in der Aue. Als Gestalter hat man ja sofort da drüben wirklich Eintritt in einen Park. Das ist eine Mischung Barock, Englisch. Kassel ist ja viel mehr als Herkules. Das ist schon eine wahnsinnig interessante Stadt und die liegt natürlich hier wunderbar.
Seine Studienzeit in Kassel bringt Martin Schmitz noch heute ins Schwärmen. Begegnungen mit Menschen wie Professor Helmut Krauch prägten seine Haltung zur Welt. Der Systemtheoretiker war Zweitgutachter seiner Diplomarbeit.
Der hat mal eine Presseerklärung rausgegeben, dass also hier an der Uni Staubsaugerforschung betrieben wird. Man hätte hier festgestellt, das Ganze spielt in den 70er Jahren, dass ein Staubsauger gar nicht sauber macht, sondern da hinten unsichtbarer Schmutz rauskommt. Daraufhin hat sich ja die ganze Staubsaugerindustrie tatsächlich geändert, da wurden Filter eingebaut, aber diese Forschung, von der hier die Rede war, die 2 Jahre gedauert hätte und Geld verschlungen hätte, hat es natürlich nie gegeben. Der hat einfach die Presseerklärung rausgegeben und hat so durch diesen minimalen Eingriff die Welt verändert.
Martin Schmitz will mir die Straßenbahn von Kassel zeigen. In diesem Semester hat er sich in einem Seminar im Fachbereich Produktdesign ausführlich mit diesem Verkehrsmittel befasst. In Kassel steht eine Netzreform an. Wie gehen angehende Produktdesigner damit um?
Und ich habe ja im vorderen Westen gewohnt und bin immer mit der Straßenbahn her nachmittags durch die Innenstadt gefahren. Wie kriegst du das jetzt bei denen in die Köpfe rein, dass sie tatsächlich begreifen, dass eine Netzreform zum Beispiel etwas will, was man als Entwerfer gar nicht will, nämlich schlechtes Design machen, beziehungsweise ein schlechtes öffentliches Nahverkehrssystem zu machen. Um denen das beizubringen, mussten die ihre sogenannten Heimathaltestellen die Situation so darstellen, dass es die Situation jetzt gibt, wie die Bahn jetzt noch fährt und nach der Netzreform. Und dann sollten sie sehen, was verändert sich. Und alle, außer einem in diesem Seminar, bei allen wird es schlechter.
Wenig später sind wir zurück an der Kunsthochschule. Im Flur hängen Studentenarbeiten aus den 70ern. Das Thema lautet Straßenbahn.
Das Verrückte an unserem Straßenbahnprojekt ist, dass ich als Student schon mal sowas gemacht habe, nämlich die Straßenbahn in Kassel gerettet. Da sollte die Linie 8 schon mal stillgelegt werden. Und dieses Plakat ist von 1977, habe ich gemacht, mein erstes Plakat.
Hallo.
Hallo.
Ich besuche Martin Schmitz in seinem Verlag in Berlin. Genau an der Grenzlinie zwischen Mitte und Kreuzberg 36.
Das erste Mal Berlin war im Hochsommer. Das kann 1974 gewesen sein. Um 4 Uhr morgens, als es hell wurde, sind wir in einen alten VW-Käfer gestiegen und sind nach Berlin gefahren. Und Berlin war natürlich damals eindrücklich. Anfang 70er Jahre war ja noch eigentlich Kommune 1 Zeit. Also das hatte mit dem Berlin, was ich dann später Ende der 70er Jahre kennengelernt habe, noch gar nichts zu tun.
Länger in Berlin lebte Martin Schmitz zum ersten Mal 1979. Sein Studium im Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung sah ein berufspraktisches Semester vor. Er entschied sich für das Deutsche Institut für Urbanistik.
Und so habe ich natürlich Berlin der frühen Punkzeit kennengelernt, wie den Dschungel. Der Arbeitsalltag war so organisiert, dass man da um 11 in das Institut für Urbanistik gekommen ist und um 5 nach Hause, dann hat man was gegessen, sich hingelegt und dann ist man um 23 Uhr wieder auf die Piste gegangen. Und da habe ich schon die Dinge gesehen, die jetzt auch im Museum stehen.
In dieser Zeit beginnt Martin Schmitz, den Begriff des Dilettanten zu erforschen. Er recherchiert in Archiven, in Bibliotheken, im Altpapier und durchkämmt die Stadt mit dem Fotoapparat.
Es gibt ja einen Teil meiner Dilettantismusforschung, der eine Sammlung von Annoncen, Zeitungsartikeln, Werbeplakaten, die den Begriff Profi führen. Also wir leben ja in einer absolut professionellen Welt. Lego spielen wie die Profis. Die Heimwerkermärkte sind natürlich auch die Profimärkte. Also da trifft sich dann der Dilettant mit dem Fachmann. Dilettant ist ja ein merkwürdiges Wort. Es hat ja eine negative und eine positive Bedeutung. Es ist der Stümper und es ist der Liebhaber und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Weltgeschichte. Das ist so kompliziert, dass man da eigentlich auch keine Weltgeschichte schreiben kann, sondern man kann sich eigentlich nur Sekunden einer Geschichte heraussuchen und sie versuchen zu beschreiben.
Seinem Mentor Lucius Burkhardt berichtet Martin Schmitz per Brief von seinen Erkenntnissen. Noch spielt er mit dem Gedanken zu promovieren. Eine Doktorarbeit, die das akademische Umfeld, die Profis, in Frage stellt? Burkhardt rät ihm aus eigener Erfahrung ab. Schmitz komponiert stattdessen einen Vortrag, die Weltsekunden des Dilettantismus. Den Prototypen des Dilettanten findet er in Paulus von Tarsus. Als Apostel Paulus ging er in die Weltgeschichte ein. Der jüdische Gelehrte konvertierte zum Christentum und wurde zum ersten Missionar der neuen Religion. Die ganze Welt sollte an Jesus Christus glauben.
Die in Korinth tun das aber nicht 80 Jahre nach Christus. Also das kann man dann in der Bibel nachlesen, im Korintherbrief. Dort erzählt der Apostel Paulus den Leuten dann, also wenn ihr wirklich weise werden wollt auf dieser Welt, werdet ihr zu Toren. Das heißt, wenn ihr was Kluges sagt, kommen aber die, die gerade die Macht haben und sagen, also die andersgläubig sind, die sagen dann aber, du bist doch doof, also du bist ein Tor. Du bist ein Narr. Und das ist eigentlich die Dualität, die ja auch im Begriff drinsteckt. Also Stümper, Liebhaber, Kenner. Das ist eben der Tor und der Weise. Und das ist meine erste Weltsekunde. Das Auto da unten habe ich natürlich heute fotografiert. Busglas vom Profi. Ich habe ja eine riesengroße Sammlung, wo immer der Begriff professionell Profi vorkommt, in der Werbung, in Autoaufschriften. Und hier da unten der Streifen neben dem Auto, da verlief die Mauer. Die machte hier so einen Knick. Ich kann mich noch gut erinnern an diese Ecke. Die Mauer hat hier so eine S-Kurve beschrieben und dort drüben wieder Richtung Westen abgebogen. Und wir stehen hier in der Höhe des Wachturms, der da hinten auch stand. Diese Häuser gab es vor 7 Jahren alle noch gar nicht. Also dieses Haus war eins der ersten, was hier stand, direkt auf dem Todesstreifen. Die Hausmauer ist also die Begrenzung auch der Mauer. Und man konnte hier noch im Gras natürlich Teile der Befestigungsanlagen und der Grenzanlagen sehen. In alten Aufnahmen, die ich auch gerne sammle, dann kann man diese Ecke hier auch noch genau sehen. Das Schild, was da unten steht, stand auch tatsächlich noch, als die Mauer da war. Dresdner Straße, Ecke Waldemarstraße.
Das Thema Mauer beschäftigte Martin Schmitz, seit er zum ersten Mal in Berlin war. Ein internationaler Architekturwettbewerb schien ihm deshalb wie ein Wink des Himmels. Sein Titel? Die behutsame Verstädterung der Berliner Mauer.
Was soll denn das, behutsame Verstädterung der Berliner Mauer? Jeder von uns hat sich dann die Unterlagen besorgt und auch eine andere Chiffrenummer bekommen und haben dann an einem Abend mit einem 6B-Bleistift superweich Berlin kurz skizziert. So S-Bahn-Ring und Märkische Viertel und Alexanderplatz. Und anschließend haben wir diesen Plan vergrößert, aber immer nur die Osthälfte auf gelbem Papier und die Westhälfte auf taubenblauem Papier. Hochvergrößert und auseinandergeschnitten. Und dann habe ich mich hingesetzt und einen Text entwickelt. Auf der Westberliner Seite steht, die Mauer existiert auch mit dem Kapitalismus. Das Problem ist jetzt nicht nur mit einer Form zu verändern, das versuchen wir nicht. Die Lösung ist unsichtbar und in den Köpfen. Und auf der Ostberliner Seite steht dann, im Kopf mit dem Marxismus schützt ihr eure Macht. Ein neuer Gedanke, der aber durch den Geist versucht, eine Utopie zu erzwingen, hat weltbekannte Probleme. Und als sie dann die beiden Pläne zusammengehängt haben, dann konnte man den Ostteil und den Westteil zusammenlesen und das klang dann so, die Mauer im Kopf existiert mit dem Marxismus. Auch mit dem Kapitalismus schützt ihr eure Macht. Das Problem ist jetzt ein neuer Gedanke, der nicht nur mit einer Form, aber durch den Geist zu verändern versucht. Das versuchen wir nicht, eine Utopie zu erzwingen. Die Lösung ist unsichtbar und hat in den Köpfen weltbekannte Probleme. Und wir haben aber nicht den ersten Preis bekommen. Der ersten Preis hat natürlich ein Architekt bekommen. Und was hat der gemacht? Ein Museum. Also sowas Langweiliges.
Die Weltgeschichte bestätigte ihre Idee. Nur 2 Jahre später fiel die Mauer. Der Architekturhistoriker Christian Borngräber verewigte ihren Beitrag in seinem Berliner Designhandbuch, das 1987 im Merve Verlag erschien.
Und dann sah ich die Ankündigung 81, das Festival der genialen Dilettanten. Der Wolfgang Müller, der dieses Buch geschrieben hat, Geniale Dilettanten, war ja der Kopf der Gruppe Die tödliche Doris. Und Die tödliche Doris hat etwas gemacht, was mich sehr fasziniert hat. Sie hat als Gruppe, Musikgruppe, Künstlergruppe, hat sie jede Disziplin der bildenden Kunst besetzt. Also es gibt von der tödlichen Doris Musik, es gibt Malerei, es gibt Hörspiele. Es gibt Skulpturen, es gibt Rauminstallationen, Performances. Also die tödliche Doris verlässt eigentlich bestimmte Disziplinen und verknüpft sie aber auch miteinander. Das hatte etwas mit dem Lucius Burckhardt zu tun, der ja eigentlich auch die festen Schubladen der Begrifflichkeiten verlassen hat. Wenn es um Architektur geht, dann kann man natürlich sagen, bei Architektur geht es nur um Häuser. Aber bei Architektur geht es natürlich auch immer darum, wo steht das Haus, wer wohnt da drin. Also man muss natürlich die Hochbaudisziplin quasi verlassen, um mehr über Architektur auszusagen. Und die tödliche Doris hat das eigentlich vorgeführt.
Wolfgang Müller und die tödliche Doris residierten in der Galerie Eisenbahnstraße. Die lag in einem besetzten Haus in der Manteuffelstraße in Berlin-Kreuzberg.
Und in der Galerie Eisenbahnstraße, in dem Kohlenkeller, habe ich auch das erste Mal meinen Vortrag gehalten, 1987 im Januar, über die Weltsekunden des Dilettantismus. Und nachträglich habe ich auf diesen Einladungen, die man ja natürlich mit der Schreibmaschine geschrieben hat, auf kleinen Blättern und dann natürlich kopiert hat, da habe ich dann aber mit meiner Kinderdruckerei noch später immer draufgedruckt, geheizt.
Die professionelle Beschäftigung mit dem Dilettantismus katapultierte Martin Schmitz bald in die Oberliga der internationalen Kunstszene. 1987 besuchte er eine Freundin in Kassel. Mit am Kaffeetisch saß Manfred Schneckenburger, der Leiter der Documenta 8. Begeistert berichtete Martin Schmitz von der Super-8-Szene in Berlin, den Punks der Kinematografie. Schneckenburger machte Martin Schmitz noch am gleichen Nachmittag zum Kurator des Filmprogramms der Documenta 8. Erst Monate später hatte Schmitz wieder Zeit für die wirkliche Welt.
Ja, was mache ich dann? Da war eigentlich nichts. Also ich war mal Journalist, ich war Kurator gewesen von der Documenta, aber nichts von dem hätte jetzt irgendwie, also ich kam gar nicht auf die Idee, irgendwie jetzt Kurator werden zu wollen oder so. Wolfgang Müller meinte dann, du kannst doch einfach eine Galerie aufmachen. Ja, das war machbar. Die Miete war preiswert. Und dann habe ich einfach die 100 D-Mark, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, auf mein neues Geschäftskonto eingezahlt und habe einfach angefangen. Das war die Galerie Martin Schmitz am Pferdemarkt 1a in Kassel. Die wurde im Oktober 1989 eröffnet mit der ersten Ausstellung von Wolfgang Müller. Es sind 23 Quadratmeter da drin, das ist ein alter Kiosk. Die haben inzwischen aber das schöne Bierschild da oben abgemacht, das hatte ich immer hängen lassen. Und da drin haben, ich weiß nicht wie viele Ausstellungen, aber die tödliche Doris als Live-Malgruppe war war mal hier, oder Heinz Ebenholz Ausstellung, Moritz Reichelt von der Plan. Und dann die Verwandlungen, die waren natürlich immer wichtig. Was macht man hier während der Dokumenta? Man zeigt natürlich nicht die Lieblingskünstler, sondern ich habe die Galerie dann 1992 während der 9. Dokumenta immer in andere Institutionen verwandelt. Also den Anfang hat damals Kaspar König mit seinem Portikus aus Frankfurt gemacht. Er hat von einem seiner Studenten hier die Portikusfassade, heute ist das ja Literaturhaus in Frankfurt, aber die Fassade hier aus Sperrholz davor gebaut für 10 Tage. Und dann hat sich die Galerie dann in 100 Tagen in alle möglichen Institutionen verwandelt, mit denen ich irgendwas zu tun hatte. Also Kunsthalle Bremerhaven, das Haus der tödlichen Doris, das Schwule Museum aus Berlin. Also es waren 100 Tage 3D. Das Schwule Museum, die hatten dann wirklich eine wahnsinnig kleine, schöne Auswahl ihres historischen Bestandes gebracht. Und da sind die an den Schlangen entlang gegangen und haben denen so Flugblätter in die Hand gedrückt, was sie immer schon über Homosexualität wissen wollten. Können Sie von 15 bis 19 in der Galerie Martin Schmitz erfahren? Und das war der Hammer. Der Deal war auch, dass die bei mir gastieren und ich dann bei denen. Und ich habe tatsächlich für 10 Tage den Portikus in Frankfurt bespielen dürfen, mit abendlichen Vorträgen. Heute würde man das wahrscheinlich eher Marketing-Ideen nennen, aber man hatte ja kein Geld, konnte ja keine Werbeanzeigen schalten. Solche Dinge haben natürlich das Unternehmen dann doch bekannt gemacht.
Dass Martin Schmitz eine ausgemusterte Trinkhalle zum Standort seiner Galerie erkor, war kein Zufall. Der Titel seiner Diplomarbeit lautete »Currywurst mit Fritten – von der Kultur der Imbissbude«. Die Abhandlung über die historische Entwicklung des ambulanten Essens wurde von Lucius Burkhardt betreut.
Ich lud auch mal zu einer Ausstellung ein, wo ich zum Beuys-Fälschen aufgerufen habe. Ich habe so ein Tischchen aufgebaut, so alles in Beuyser Manie. Da war dann Farbe und Packpapier, ein Stempel, der wo jetzt nicht eine Hauptstrom drauf stand, sondern Galerie Martin Schmitz, ein nachgemachter Beuys-Stempel. Und dort konnte man sich jetzt einen Beuys fälschen. Ich kannte jemanden, der die Beuys-Unterschrift gut konnte. Der Hintergrund dieser Geschichte war der, dass zu gleicher Zeit ein Katalog auftauchte, des sogenannten Wiener Blocks von Josef Beuys. Aber wenn man sich den durchblättert, dann glaubt man nicht, dass das Beuys ist. Also, und das haben aber namhafte Kunstgeschichtler und Museumsdirektoren darin geschrieben. Und es muss auch immer noch sein, dass also falsche Beuys-Zeichnungen in MoMA sind. Es gab den Verdacht, dass Oswald Oberhuber derjenige war, der damals der Akademieprofessor, und deswegen hing bei mir in der Galerie auch eine Grafik von Professor Oberhuber.
»1991 stand Annemarie Burkhardt, die Frau seines Mentors Lucius, in seiner Galerie. Unter dem Arm ein Kissen, in Form eines Schubers. Bestickt war das Exponat im Kreuzstich mit Documenta 9. Der Kunstkatalog als Sitzpolster.«
»Da macht man jetzt eine Presseerklärung, dass also die Galerie und der Verlag Martin Schmitz am Pferdemarkt 1a bereits ein Jahr vor der Documenta schon den Documenta-Katalog herausgibt.« Der wäre aber eben ein Kissen von Annemarie Burkhardt mit Kreuzstich und in einer Auflage gäbe es den nur. Das war natürlich ein Wahnsinns-Gaudi, weil dieses harmlose Kissen hat dann durch die Presseerklärung dann natürlich für einen Brief einer großen Rechtsanwaltskanzlei in Kassel geführt, die betreff ihr Kissen uns dann also ein Gerichtsverfahren angedroht haben. So einen Skandal wünschen sich viele. Also während das Verfahren in der Schwebe war, haben wir ein Bastelset herausgegeben mit Stickanleitung. Da konnte sich jeder selber diesen Katalog basteln. Da war so Faden, Nadel und alles drin und die Einzelteile schon zurechtgeschnitten und ein Schaumstoffblock. Das Ding war sofort ausverkauft, es hat nur 45,90 Mark gekostet.
Ein paar Tage später steht Martin Schmitz wieder am Bahnhof. Der Verlag in Berlin wartet. Theaterbiografien und Bücher über das Kino sind der Hit der Büchersaison. Auf der Backlist stehen Namen wie Derek Jarman oder Rosa von Praunheim. Das deutsch-isländische Blaumeisenbuch von Hausautor Wolfgang Müller machte den Martin Schmitz Verlag bis zum Polarkreis bekannt.
Ich bin im Nachhinein wirklich froh, dass ich tatsächlich nicht diese Promotion gemacht habe. Ich war froh, dass ich die Idee hatte mit der Galerie, dass ich es auch tatsächlich einfach gemacht habe. Und bin natürlich froh, dass ich jetzt nochmal die letzten Arbeitsjahre, die man ja arbeiten darf, nochmal an der Schule selber lernen darf, an der ich selber angefangen habe zu lernen.
Die Weltsekunden des Dilettantismus, der Kulturtausendsasser Martin Schmitz. Ein Porträt von Maja Christine Schönfelder. Redaktion Jürgen Grassel-Hichert, Sprecherin Uta Maria Torp, Produktion Gabi Klusmann, Regie Roman Neumann.